SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Hätte sich die Europäische Zentralbank in den letzten Monaten auf die Couch eines Psychiaters begeben, hätte der ihr wahrscheinlich diagnostiziert, die Währungshüterin steckt in einem klassischen Zielkonflikt. Das heißt konkret, egal wie sie sich entscheidet in Sachen Leitzins, die perfekte Lösung, die gibt's nicht. Den Zins zu erhöhen, bringt mutmaßlich nämlich genauso viele Nachteile mit sich, wie es bleiben zu lassen. Aber wie es im Leben so ist, irgendwann muss eine Entscheidung her mit allen Konsequenzen und die hat die EZB heute getroffen. Ab Juli steigt der Leitzins von 0 auf 0,25%. Frage an den Börsenexperten Alexander Schmidt. Die Zinserhöhung soll ja in erster Linie der hohen Inflation entgegenwirken. Können jetzt denn diese moderaten 0,25% da schon was ausrichten?
Nein, die sind ein erster Schritt, aber mehr auch nicht. Christine Lagarde sagte, der heutige Tag sei der Beginn einer Reise. Das heißt, wir werden mutmaßlich noch einige Zinsschritte sehen in diesem und im nächsten Jahr. Von daher ist dieser erste Schritt von 0,25% beim Leitzins lediglich ein Symbol, ein Startschuss, auf den ja so viele in Europa gewartet hatten.
Welchen konkreten Ausblick hat sie gegeben, Frau Lagarde?
Naja, sie sagte, nächste Schritte könnten sein im September, weitere 0,25% nach oben, vielleicht auch ein halbes Prozent. Und dann könnte der Leitzins bis Jahresende auf 0,75 oder vielleicht auch auf 1% steigen. Lagarde hatte in der Pressekonferenz auch die großen Risiken angesprochen. Der Krieg in der Ukraine, die weltweiten Probleme in den Lieferketten, die steigende Inflation als das neue Megathema. Niemand kann ja heute seriös sagen, wo das in 3 oder 6 Monaten uns hinführen wird. Deshalb gibt es auch heute viele, viele Fragezeichen.
Das Stichwort Ukraine-Krieg würde ich gerne aufgreifen. Christine Lagarde hat ja lang gehofft, dass die Inflation, die wir jetzt haben, vorübergehend ist, weil sie vor allem von den teuren Energiepreisen getrieben wurde, die ja als Folge des Krieges begriffen werden können. Experten werfen ihr jetzt vor, zu spät reagiert zu haben. Wer hat recht?
Beide, denn niemand wusste ja, ob die Inflation nur ein vorübergehendes Gespenst ist. Auch die US-Notenbank hat ja einige Zeit gebraucht, das zu erkennen. Jetzt hat auch die EZB eingeräumt, die Inflation werde uns noch Jahre erhalten bleiben. Sie sieht sie erst in rund 2 Jahren an der Zielmarke von rund 2% angekommen. Doch das erscheint einigen Beobachtern nach wie vor als zu optimistisch. Je nachdem, wie der Krieg weitergeht und sich auf die Energie- und Lebensmittelpreise auswirkt und ob die Arbeitnehmer zum Beispiel in den europäischen Ländern irgendwann rebellieren und sagen, wir wollen höhere Löhne. Das würde natürlich die Inflation auch weiter in der Eurozone antreiben.
Sie haben es als Reise bezeichnet, vielmehr Christine Lagarde hat es als Reise bezeichnet, schrittweise Zinserhöhungen. Was bedeutet das jetzt konkret für die Sparerinnen und Sparer? Wann kommt das auf dem Sparbuch an sozusagen?
Es bedeutet konkret das Ende der Nullzinsen. Dass Sparer jetzt bald wieder 3 oder 4% für ihr Festgeld bekommen, darauf werden wir wahrscheinlich noch einige Zeit warten. Denn Banken geben ja bekanntermaßen die Vorteile nicht allzu schnell weiter an ihre Kunden. Aber die Zeiten, dass wir Geld auf dem Giro- oder Festgeldkonto verloren haben, die gehen zu Ende. Auch für Wohlhabende, die jetzt viel Geld bei der Bank liegen haben, die werden wohl bald schon keine sogenannten Strafzinsen oder Strafgebühren mehr zahlen müssen.
Sie haben es gerade so schön gesagt, beide haben recht. Man kann so die Situation, in der die EZB sich befunden hat als, oder immer noch befindet, als Quadratur des Kreises bezeichnen. Es gab nämlich auch gute Gründe gegen Zinserhöhungen. Einer davon, der wichtigste wahrscheinlich, waren die südeuropäischen Länder mit ihren hohen Schulden. Was bedeutet für die jetzt diese neue Richtung in der Zinspolitik konkret?
Höhere Kosten der Staatsfinanzierung. Das ist relativ klar. Italien zum Beispiel muss den Investoren für seine 10-jährigen Anleihen jetzt aktuell schon wieder 3,6% bieten. Deutschland dagegen immerhin nur 1,5%. Das heißt, die Zeit der kostenlosen Schulden in Europa ist vorbei. Und die Frage wird natürlich sein, das interessiert auch die Finanzmarktprofis besonders, ob die Eurozone wieder auseinanderfällt in den sogenannten armen Süden, der hohe Zinsen zahlen muss, und den wohlhabenden Norden, dem es vergleichsweise gut geht. Lagarde hat darauf hingewiesen, sie wolle das unbedingt vermeiden und die EZB werde darauf reagieren mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Es gibt ja mehrere Töpfe, die noch nicht angegriffen sind. Von daher hat sie dem Markt auch klar signalisiert, wenn ihr gegen uns wieder anfangt zu spekulieren, werden wir dagegenhalten, auch dagegen schießen.
Ein Gegenmittel waren ja, gutes Stichwort, die Anleihekäufe. Die will die EZB jetzt aber auch komplett stoppen. Wie passt das zusammen? Welche Auswirkungen hat es dann?
Naja, mit den Anleihekäufen hat man natürlich Geld in den Markt hineingepumpt. Man hat versucht, die Zinsen langfristig niedrig zu halten. Aber man kann natürlich nicht eine hohe Inflation und gleichzeitig weiter jede Menge Geld in den Markt pumpen. Das eine muss natürlich aufhören, um die Inflation wieder einzufangen. Aber bei der Inflation ist ja auch klar, die EZB ist ja nur ein Player auf diesem großen Markt. Die Inflation wird derzeit vor allem von den Energiepreisen, von der großen politischen Unsicherheit, insbesondere in Osteuropa getrieben. Und all diese Spekulationen treiben sie an, befeuern die Preise. Und man muss es auch dazu sagen, viele in der Wirtschaft verdienen ganz gut daran, wenn sie ihre Preise erhöhen. Das treibt. Und da ist die EZB natürlich nicht in der Lage, mit all ihren Instrumenten dagegen zu halten und zu sagen, wir machen jetzt einfach mal die Inflation klein. So einfach ist es nicht.
Vielen Dank an den ARD-Börsenexperten Alexander Schmidt in Frankfurt. Und wir bleiben beim Thema hohe Inflation. Das Bundesumweltamt hat eine innovative Idee, um dagegen zu steuern. Es fordert eine Reform der Mehrwertsteuer. Im Sinne des Klimaschutzes soll Fleisch nicht weiter begünstigt, sondern teurer werden. Im Gegenzug pflanzliche Produkte weniger besteuert und damit billiger werden. Klimaschutz und Inflationsbekämpfung. Eine Win-Win-Situation. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Noch im Herbst hatte das Umweltbundesamt viel Kritik auf sich gezogen. Da hatte es aus ökologischen Gründen für eine höhere Belastung von Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln geworben. Jetzt dreht Dirk Messner, der Präsident des Amtes, den Spieß um. Angesichts der hohen Inflation knüpft er an die Debatte um mögliche Entlastungen an. Der Kerngedanke:
Wir sollten die Entlastung für die Bürger jeweils so anlegen, dass wir zugleich die soziale Komponente einlösen, aber auch umwelt- und klimapolitisch vernünftig handeln.
Den größten Effekt erhofft sich Messner davon, die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Getreideprodukte und pflanzliche Öle ganz zu streichen. Das ist aufgrund einer Änderung im EU-Recht seit kurzem möglich. 4 Milliarden Euro könnten Veränderungen bei den Lebensmitteln den Verbrauchern bringen, sagt Messner. Der zweite Effekt sei eben, das Einkaufs- und Konsumverhalten über die Preise zu beeinflussen.
Pflanzenbasierte Lebensmittel sind deutlich umwelt- und klimaverträglicher als tierische Lebensmittel. Und durch diese Differenzierung der Steuern haben wir einen Anreiz, pflanzliche Lebensmittel stärker zu nutzen im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln.
Was Messner mit Zahlen zur Klimabilanz unterlegt. Für ein Kilo Gemüse oder Obst würde etwa ein Kilo an Treibhausgasen aufgewendet. Die Produktion eines Kilos Fleisch, Wurst oder Milchprodukten sei mit Treibhausemissionen zwischen 7 und 28 Kilo verbunden. Deshalb hält Messner grundsätzlich auch an der Forderung fest, die Mehrwertsteuer auf Fleisch und andere tierische Lebensmittel zu erhöhen, was die Käufer mit 5 bis 6 Milliarden Euro belasten würde. Wegen der ohnehin schon hohen Preise solle das aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zunächst einmal wolle man über Entlastungen umweltfreundliches Verhalten fördern. Zum Beispiel auch durch die Abschaffung der Mehrwertsteuer bei Fahrten mit Bus und Bahn oder durch eine Reduzierung auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% bei bestimmten Reparaturdienstleistungen oder Maßnahmen zur Heizungsoptimierung.
Wir möchten anknüpfen an die Debatte, die wir ja schon Ende der 90er Jahre begonnen haben, über die soziale und ökologische, also umwelt- und klimaverträgliche Ausrichtung unserer Steuersysteme. Der Kerngedanke ist ja, alles, was umweltschädlich ist, höher belasten, alles, was umweltfreundlich ist, niedriger belasten und Arbeit entlasten.
Aus der Politik kommt Zuspruch und Widerspruch. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen hatte sich schon vor wenigen Tagen für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer bei Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten ausgesprochen. Das helfe gerade Haushalten mit niedrigen Einkommen, die vergleichsweise viel Geld für Lebensmittel ausgeben. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ist dagegen skeptisch, auch mit Blick auf die aktuellen Erfahrungen bei der Spritpreissenkung.
Sind wir denn sicher, dass die Steuersenkung bei den Lebensmitteln weitergegeben werden würde? Ist das dann völlig anders als bei der Zapfsäule?
So Lindner am Abend in der ARD-Sendung Maischberger. Nach Einschätzung von Dirk Messner vom Umweltbundesamt ist dieses Problem lösbar, zum Beispiel durch intensive Beobachtung der Preise durch Verbraucherschützer, Medien und das Kartellamt.
Der Krieg Russlands in der Ukraine treibt einem aus unterschiedlichen Gründen die Tränen in die Augen. Der Welthunger ist einer davon, denn der wird noch verschärft. Die Ukraine zählt nämlich zu den weltweit größten Mais- und Getreideexporteuren, zentral vor allem für afrikanische Länder, und die leiden folglich am meisten unter ausbleibenden Lieferungen. Eine Schlüsselrolle könnte jetzt Polen spielen. Dorthin ist heute Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gereist. David Zajons berichtet.
Die Ernährung der Welt hängt unter anderem an der Ukraine. Trotz des Krieges schaffen es die Landwirte dort, Getreide zu produzieren. Ins Ausland verkaufen können sie es aber kaum, denn die russische Armee hat die Seewege blockiert. Die polnische Regierung versucht verstärkt, ukrainische Getreideexporte über Polen per Schiene und Lkw zu ermöglichen. Und Cem Özdemir sagte dafür Deutschlands Unterstützung zu.
Wir versuchen, alles, was wir an verfügbarem Gefährt haben, ob es Güterwagen sind, ob es Lastwagen sind, hier massiv zu helfen.
Denn für die Ernährung der Welt habe der Krieg dramatische Folgen, so Özdemir. Es sei ein zynisches Spiel Putins, den Hunger als Krisenverschärfung einzusetzen. Die ukrainische Seite würde pro Monat gerne 4,5 Tonnen Getreide über Polen transportieren lassen. Die polnische Regierung sieht sich in nächster Zeit aber lediglich in der Lage, monatlich etwa ein Drittel davon durch ihr Land zu befördern. Und auch Cem Özdemir bremste Erwartungen, was alternative Routen für Getreideexporte angeht.
Alle Bemühungen, die wir hier treffen, und wir müssen sie noch dramatisch intensivieren, werden das Problem nicht lösen, dass wir über die Donau, dass wir über die Straße, über die Schiene die Güter aus der Ukraine rauskriegen, weil wir nicht in der Lage sind, die Mengen, um die es geht, abzutransportieren über die Alternativrouten. Wir kommen da logistisch an unsere Grenzen.
Deshalb sei es zentral, der Ukraine dabei zu helfen, dass sie schnellstmöglich ihre Souveränität zurückgewinne, so Özdemir. Der Transport über den Seeweg wäre dann wieder möglich. In diesem Ziel sind sich Cem Özdemir und sein polnischer Amtskollege einig.
Ein Bericht war das von David Zajons. Wenn es nach dem EU-Parlament geht, sind Verbrennungsmotoren ab 2035 passé und dürfen nicht mehr zugelassen werden in der EU. Die Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen, dennoch ist jetzt Druck im Kessel, denn gerade in und um Stuttgart gibt es bekanntlich viele Menschen, die in der Automobilbranche arbeiten. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, gefährdet das Aus für den Verbrennermotor denn perspektivisch den Wohlstand in der Region?
Also als erstes muss man sagen, dass der Wandel weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität ja nicht von heute auf morgen kommt. Da ist schon seit etlichen Jahren was im Gange. Die Autobauer und Zulieferer werden davon nicht kalt überrascht. Viele in der Region Stuttgart haben sich ja auch schon gut aufgestellt und einen Richtungswechsel eingeläutet. Mercedes-Benz zum Beispiel hat schon im vergangenen Jahr eine Electric-Only-Strategie ausgerufen und könnte sowieso schon bis 2030 nur noch rein elektrische Autos produzieren, wenn der Markt das hergäbe. Bosch als Autozulieferer hat sich ebenfalls neue Geschäftsfelder im Bereich Elektromobilität erschlossen und auch der Kolbenhersteller Mahle orientiert sich um. Das reicht aber alles nicht so wirklich. Bei Mahle werden immer noch 2/5 des Umsatzes mit Teilen für den Verbrennungsmotor gemacht. Bei Bosch gab es sogar schon die Ankündigung, höhere Preise in der Produktion an die Autobauer weiterzugeben, damit man das Zulieferergeschäft weiter profitabel betreiben könne. Ein Knackpunkt ist auch, dass man deutlich weniger Menschen braucht, um einen Elektroantrieb herzustellen als einen Verbrenner. Und deshalb herrscht zum Beispiel Unruhe bei der Belegschaft von Mahle. Und auch bei Mercedes-Benz in Untertürkheim ist noch lange nicht klar, wie alle 18.000 Angestellten dort in Zukunft beschäftigt werden sollen. Für alle sozialverträglich wird der Wandel hin zum E-Motor also nicht ablaufen. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht auszuschließen und vor allem kleinere Autozulieferer, die jetzt noch keine Vision für die Zeit nach dem Verbrenner haben, die könnten dann auf der Strecke bleiben.
Vielen Dank an meine Kollegin Lena Stadler. Und passend zu dem Thema gab es heute auch gute Nachrichten aus Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen profitieren nämlich von ihrer Konzernneuaufstellung. Großer Wachstumsmarkt ist die E-Mobilität. Das Unternehmen verzeichnet bei Ladestationen ein Umsatzwachstum von 120%. Insgesamt sei der Umsatz um 14% gestiegen und man schreibe auch wieder schwarze Zahlen. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die Börse. Dort hat die Zinsentscheidung der EZB erwartungsgemäß keine Begeisterung ausgelöst.
Als Reaktion werfen Anleger Aktien und Anleihen aus ihren Depots. Der DAX schließt mit 14.199 Punkten. Das ist ein heftiger Verlust von rund 1,5%. Der Eurokurs geht dagegen auf Berg- und Talfahrt. Normalerweise profitiert er von angekündigten Zinssteigerungen. Jetzt notiert er aber deutlich schwächer bei 1,0659 $. Nikolaus Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.